NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. November 1811. Der Todestag des Dichters Heinrich von Kleist.
Soeben zeigt mir der Gastwirt Stimming auf der Berliner Chaussee an, dass sich jenseits Wilhelmsbrücke eine fremde Mannsperson und eine Dame erschossen hätten.
Für Polizeirat Meyer ein Schock. Ein Schock erst recht für die Zeugen der Tat. Ihre Beobachtungen geben sie der Polizei zu Protokoll. Am Abend liest sich Meyer dieses Protokoll noch einmal in Ruhe durch.
Der vorgeforderte Gastwirt Stimming ließ sich nach vorgängiger Ermahnung zur Wahrheit dahin vernehmen. Es kamen am Mittwoch, den 20. nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr, zwei mir unbekannte Personen, ein Herr und eine Dame, mit einem Lohnkutscher von Berlin gefahren und stiegen in meinem Gasthofe ab.
In Frankfurt an der Oder wird im Oktober 1777 der Dichter Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist geboren. Er stirbt mit 34 Jahren von eigener Hand im November 1811.
Das hat mich berührt, dieses permanente Todesbewusstsein, das er hatte, und zwar, dass er eigentlich dann jeden Tag so gelebt hat, als wäre er der Erste und der Letzte.
Der Vorsitzende der Kleist-Gesellschaft, Günther Blamberger, beschreibt den Dichter als Wagemutigen, der gern auf Risiko setzt.
Zunächst mal ist es mir aufgefallen, dass in fast allen Biografien, die vorher geschrieben worden waren, eine Perspektive des Todes vorherrscht. Das heißt, man erzählt Kleists Leben immer von dem spektakulären Freitod am Wannsee her und versucht in allen Krisen und Katastrophen, die er seit seines Lebens erlebt hat, einen Begründungszusammenhang zu sehen für diesen Selbstmord 1811, also vor 200 Jahren.
Der Familientradition folgend tritt Kleist bereits als 15-Jähriger in militärische Dienste.
Keiner kann den Sinnzusammenhang seines Lebens überblicken. Und ich habe versucht, das Experimentelle in seinem Leben in jeder Daseinsphase und in jedem Werkentwurf zu zeigen.
Sie bestellten Kaffee und gingen beide, nachdem sie ihn verzehrt, gemeinschaftlich aus. Anscheinend spazieren.
Er sucht sich also eine Todesgefährtin, Henriette Vogel, die verheiratet war, eine Tochter hatte, selber auch schriftstellerische Versuche machte und fährt mit ihr zu einem Ausflugslokal an den Wannsee.
Für den gemeinsamen Abschied hat Kleist, der sich auskennt mit Waffen, gleich mehrere Pistolen mitgebracht.
Und dann erschießt er sie und dann sich. Und das ist sofort ein Skandal in Berlin.
Auf ihr Verlangen mussten ihnen zwei Zimmer im oberen Stockwerk des Hauses eingerichtet werden, weil sie ihrer Aussage nach noch die Ankunft einiger Fremden abwarten wollten.
Nach Bekunden seiner Zuhörer und Mitspieler soll Kleist, je nach Stimmung und Tagesform, ganz gut Klarinette gespielt haben.
Ihren Weg richteten sie von hier nach Berlin über die Wilhelmsbrücke. Doch kann ich nicht sagen, wo sie hingegangen. Sie blieben über eine Stunde aus.
Die erste Obduktion der beiden Leichen stellt noch fest, dass Kleist vollkommen gesund war. Nur die Knochensäge der Ärzte, die Sternemann und Greif heißen, zerbricht an dem Schädel, während Henriette Gebärmutterkrebs attestiert wird, was allerdings zweifelhaft ist. Es gibt einige Berichte von anderen Ärzten, die das leugnen.
Im Abschiedsbrief an seine Schwester Ulrike schreibt Kleist, ihm sei auf Erden nicht zu helfen gewesen.
Auf jeden Fall ist es so, dass dem König Friedrich Wilhelm III. Und auch überhaupt der Regierung dieser heitere Freitod nicht so recht zu Pass kommt. Es gibt eine zweite Obduktion und in der zweiten Obduktion wird Kleist als jemand verstanden, der also viel verdickte schwarze Galle gehabt hätte, also Melancholiker gewesen sei. Die schwarze Galle gibt es als Saft ja gar nicht, man kann sie nicht entdecken. Das heißt, es wird jemand zum Narren und zum Irren gemacht. Und das ist ja das, was das Urteil über Kleist lange Zeit bestimmt hat. Dass also in einem kranken Körper dann auch ein kranker Geist wohnt und dass diese Werke einfach verrückt seien.
Zwischen 1800 und 1811 entsteht ein literarisches Werk, das sich jeder Zuordnung, jedem Vergleich entzieht. Theaterstücke und Prosa, so zart wie radikal. Der Erfolg hält sich zu Lebzeiten des Dichters in Grenzen.
Nach ihrer Rückkunft lohnten sie den Kutscher ab, der nach Berlin zurückfuhr. Sie verlangten demnächst Abendbrot, erhielten solches und verblieben beide auf ihren Zimmern.
Das hat ja fast 100 Jahre lang Kleists Kanonisierung der deutschen Literatur verhindert. Der Selbstmord aber hat ihn auch im Gedächtnis gehalten.
Heinrich schießt der Freundin seitlich in die Brust, sich selbst mit einer anderen sehr kleinen Pistole durch den Mund in den Kopf.
Und auf der anderen Seite ist es ein Gestus geworden, der eigentlich für alle radikalen Autoren gilt, dass der Tod der Preis der Mündigkeit ist, dass dieser Freitod der Preis ist für die Radikalität der Literatur, die gegen den Erwartungshorizont der Zeit verstößt.
Um 4 Uhr morgens am Donnerstag früh verlangten beide jedoch nur eine Portion Kaffee, die ihnen gereicht wurde, und um 7 Uhr morgens abermals eine. Ich vermute, dass sie während der Zeit etwas geruht haben, denn gleich darauf musste mein Dienstmädchen die Dame, welche entkleidet gewesen, anziehen helfen.
Nach seinem Abschied vom Militär mit 21 Jahren versucht sich Heinrich von Kleist als Student, als Zivilbeamter in Königsberg, als Gutsherr in der Schweiz. Alle Anläufe sind vergeblich. Immer heißt es, er scheitert.
Hiernächst ließ der unbekannte Herr sich erkundigen, ob nicht ein Bote vorhanden wäre, der einen Brief nach Berlin tragen könnte. Ich bestellte einen, der zwischen mittags 11 und 12 Uhr von hier fortging.
Verteidigung seiner Ehre als Aristokrat. Es war sozusagen ein imaginäres Duell mit allen, die ihn leben verachtet und die ihm die Ehre nicht gegeben haben. Im Angesichts des Todes beweist er seine Ehre.
Lebenslang ist die Beziehung zu Frauen problematisch. Er flüchtet vor der Liebe der 13-jährigen Luise, Tochter des Dichters Martin Wieland. Die Schwester Ulrike steht ihm zwar nahe, es trübt das Verhältnis jedoch, dass er zeitweise finanziell von ihr abhängig ist. In Briefen an seinen Freund Ernst von Pfuhl finden sich Anspielungen, die auf homoerotische Neigungen schließen lassen.
Hiernächst gingen beide ab und zu vor dem Hause spazieren und unterhielten sich zwischen 2 und 3 Uhr sehr freundschaftlich mit mir. Beide ließen hierbei nicht die geringste Unruhe, Furcht oder Betrübnis blicken, sondern erkundigten sich nach den Environs, nach der Pfaueninsel, ob man nach der zunächst gelegenen Insel gelangen könnte, ob da Leute wohnten und dergleichen.
Die Verlobte Wilhelmine von Zenge zieht sich zurück, als er ihr ein Leben auf dem Land in der Schweiz vorschlägt.
Sie erklärten aber, diesen Spaziergang nicht machen zu wollen, verlangten vielmehr Kaffee und erkundigten sich wiederholendlich und dem Anschein nach sehr angelegentlich, ob der Bote mit den Briefen nun wohl in Berlin sein könnte.
Zunächst mal muss man sagen, dass ich auch zur Person Kleist relativ distanziertes Verhältnis habe, und zwar eines der Bewunderung, nicht der Liebe. Also Bewunderung, wie man eigentlich als völlig verarmter Adliger ohne Grundbesitz ein so radikal kühnes Leben führen kann, auch so zum Teil hochmütig und ehrversessen, ist im Grunde ein destruktiver Charakter, jemand, der lieber etwas Altes, Überlebtes zerstört, als sich ihm gemütlich einzurichten.
Er tauge für kein Amt, bemerkt Kleist.
Meine Ehefrau wunderte sich zwar hierüber, dass die Herrschaften an einem kalten Wintertage den Kaffee im Freien verzehren wollten. Wir hatten indes nichts Arges und schickten die Ehefrau des Tagelöhners Riebisch hinter ihnen her, indem wir sie noch vom Hause aus am See sehen konnten, wo beide umhersprangen und Steine in das Wasser warfen.
Es gibt ja einen Unterschied zwischen einem, der ein Genie ist, und einem Normalmensch. Und der Biograf ist sicherlich der Normalmensch, der das Glück hat, so ein Genie zu betrachten. Und diesen Abstand sollte man eigentlich immer bewahren.
Die Riebisch kam gleich zurück und sagte, dass die Herrschaften einen Tisch und 2 Stühle verlangt hatten. Diese schickte ich durch den Tagelöhner Riebisch und seine Ehefrau hin. Noch ehe beide Fremde den Kaffee verzehrt hatten, schickten sie die Riebisch abermals fort und verlangten zu wissen, was sie für den Kaffee schuldig wären. Ich ließ ihnen durch dieselbe zurücksagen, dass das nichts ausmache, da sie noch nicht abreisten.
Er wollte am Anfang seines Lebens einen Lebensplan entwerfen, wie man einen Reiseplan entwirft. Also ganz kontrolliert vorgehend Ziel und Zweck seines Daseins bestimmen, die Wege kennen. Und das wurde ihm relativ bald zerstört. Das lag schlicht daran, dass die Zeit um 1800 als eine große Umbruchszeit zu sehen ist, wo die altständische Gesellschaft allmählich entsichert wird durch die Französische Revolution.
Betrachte mein Herz wie einen Kranken, schreibt er der Schwester.
Und Kleist hat zunächst mal eine militärische Laufbahn begonnen, so wie er es gewohnt war, von seiner Familie her, die also von Militärs dominiert wurde, hat 7 Jahre in einem Elite-Regiment gedient, war als 15-Jähriger schon in Kriege verwickelt und hat dort wohl auch selber erfahren müssen, wie man tötet und wie das Sterben auf Schlachtfeldern ist, und hat diese grausame Zeit bitter bereut als eine Verschwendung seines Lebens.
Die Riebisch hat sich von der Heide bis zur Chaussee entfernt, als sie einen Schuss fallen hört. Sie glaubt, dass die Herrschaften einen Scherz treiben, geht fort und kommt ungefähr bis an die Wilhelmsbrücke, also 60 Schritt weiter, als sie einen zweiten Schuss fallen hört.
Heute findet sich am Ort der Tat, oberhalb des Wannsees, das Grab von Henriette Vogel und Heinrich von Kleist.
Ohne etwas zu ahnden, geht sie fort, kam hier ins Haus und ging wieder fort. Bald kommt sie aber zurückgestürzt und eilt in ein mir gegenüberliegendes Haus, wo sie dann erzählt, dass sie beide Fremde tot liegen gesehen.
Ich wollte keine falschen Ursache-Wirkungszusammenhänge bilden, also sagen zum Beispiel, dass Kleist bestimmte Kindheitstraumata erfahren hat, wie Gewalt und Tod im Krieg, und dass daher die Gewalt seiner Stücke kommt, sondern jeden Lebensabschnitt gesondert betrachten und dort das Experimentelle, die Zündstoffe jeweils freilegen.
Und sehe ich solche in einer kleinen Grube gegeneinander übersitzend. Die Dame aber rückwärts übergefallen und mit über den Leib gefalteten Händen. Die Mannsperson saß in einer fast knienden Stellung vor ihr und hatte den Kopf zur linken Seite auf eine Pistole gestützt, deren Mündung gegen den Mund stand und welche er in den Händen hielt.
Den Freitod am Wannsee kann man eigentlich als eine grandiose Inszenierung begreifen, mit der sich Kleist auch Nachruhm verschafft, aber auch Ehre verschafft. Es ist ja sehr verwunderlich und skandalös, dass der Tod so heiter und vergnügt abläuft.
Ich richtete den Leichnam der Mannsperson auf und legte ihn wie den der Dame auf den Rücken.
Er hat dann allmählich begriffen, dass es wichtig ist, eben an den Tod zu denken, den Tod mit ins Leben hineinzunehmen, um überhaupt eigentlich zu werden. Und wenn man dann daran denkt, dass man diesen Tag sterben könnte, dann hat man eine Intensität des Lebens gewonnen, wenn man überlebt. Und das war Kleists große Formel. Deswegen hat er zum Beispiel ganz am Ende sich eine Partnerin gesucht, die tatsächlich bereit war, mit ihm zu sterben, eine Todesgefährtin war. Und das ist eine radikale Gesinnung, die ihn sicherlich trennt von allem, was wir heute erfahren.
Beide Personen gaben kein Zeichen des Lebens von sich. Neben ihnen lag ein Pistol und auf dem Tisch noch eines. Die Pistolen musste die Riebisch in die Schürze nehmen und nach Hause tragen.
In einem Zitat, er weiß es auswendig, steckt für den Kleist-Kenner Günter Blamberger ein Selbstporträt des Dichters.
Es gibt also ein Wort über die Amazonenkönigin Penthesilea, das eigentlich wunderbar auch auf Kleist selbst zutrifft und seinen Charakter so bezeichnet, wie man es besser gar nicht bezeichnen kann. Es sind die letzten Verse. Sie sank, weil sie zu stolz und kräftig blühte. Die abgestorbene Eiche steht im Sturm, doch die gesunde stürzt er schmetternd nieder, weil er in ihre Krone greifen kann.
Doch die gesunde stürzt er schmetternd nieder, weil er in ihre Krone greifen kann.
Das heißt eigentlich, dass Hochmut und Genialität zusammengehören und dass abgestorben nur derjenige ist, der eigentlich sich einrichtet, der nur noch wartet, statt etwas zu erwarten. Und das war eben Kleists Sache von Beginn an nicht.
Weiter ist mir vom Hergang der Sache nichts bekannt.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Heinrich von Kleist, der heute vor 200 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.